Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Novemberrevolution und Bayerische Räterepublik. Begeisternde Versuche einer direkten Demokratie und die Debatte am 100. Jahrestag. Ein Text von Winfried Wolf. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in Kommentaren, Rückblicken und Dokumentationen der Revolution gedacht wird, die vor 100 Jahren in Deutschland stattfand. Allerdings verfälscht die große Mehrheit dieser Beiträge das, um was es damals ging. Die tatsächlichen Errungenschaften der Revolution, Frieden, Frauenwahlrecht, demokratische Grundrechte, werden nicht ausreichend gewürdigt. Die tatsächlichen Ziele der Revolution, direkte Demokratie bzw. eine Kontrolle eines Parlaments durch Räte, gewählt von der arbeitenden Bevölkerung, werden so gut wie nie erwähnt. Und die tatsächliche Gewalt, ausgehend von Freikorps, Reichswehr und frühen faschistischen Gruppen, mit der gegen diesen berechtigten Forderungen und gegen die Arbeiterräte vorgegangen wurde, wird nicht nur verschwiegen. Meist wird die Wirklichkeit auf den Kopf gestellt und behauptet, die Revolution selbst sei gewalttätig gewesen. Wir bringen in drei Teilen einen ausführlichen Text von Winfried Wolf zur Novemberrevolution, zur Bayerischen Räterepublik und zur aktuellen Debatte über diese Ereignisse. Diesem Text lag ursprünglich ein in Kassel und Stuttgart gehaltenes Referat des Verfassers zugrunde. Der erste Teil hat drei Ereignisse zum Thema, die der Novemberrevolution vorausgingen und die zum Verständnis dieser Revolution wichtig sind. Erstens die Sturzgeburt der deutschen Einheit und des Deutschen Reichs 1871, zweitens der Erste Weltkrieg und drittens der 5. Oktober 1918, als inmitten des Kriegs bereits eine parlamentarische Regierung mit zwei SPD-Ministern gebildet wurde. Noch zu Kaiserszeiten. Und als sich die Verantwortlichen für den Ersten Weltkrieg aus dem Staub machten und damit die Steilvorlage für die Dolchstoßlegende schufen.
In Deutschland ist das Wort Revolution eher negativ besetzt. Eine Revolutio, eine Umwälzung, ein Zurückwälzen und ein entsprechender Prozess Revolvere, eigentlich Zurückdrehen, in einen ursprünglichen, legitimen Zustand versetzen, das sind Fremdwörter, die man im politischen Diskurs in deutschen Landen eher mit spitzen Fingern anfasst. Wobei das vor allem für die deutsche Geschichte und für Politik in Deutschland gilt. Die Französische Revolution, die Russischen Revolutionen 1905 und im Februar und November 1917, die Chinesische Revolution 1949, dann vielleicht auch noch die Kubanische Revolution 1959 und die Revolution in Nicaragua 1979, das mag noch angehen. In der deutschen Geschichte wird bestenfalls die Revolution von 1848 neutral und latent positiv gesehen. Doch die Novemberrevolution 1918, gar die Bayerische Räterepublik, die werden vielfach vergessen und als Putsch, als spartakistisch, als bolschewistisch und als Gewaltausbruch dargestellt. Es handelt sich jedoch um eine reale, um eine tatsächliche Revolution, um die größte, die es in der bisherigen deutschen Geschichte gab, um eine Revolution mit einer echten Massenbasis, ja, mit einer weit größeren demokratischen Grundlage, als es eine solche 1848 in Deutschland oder gar 1917 in Russland gab. Es war auch eine äußerst demokratische Revolution. Es war eine höchst gutmütige und, soweit es die Revoltierenden und die Revolutionäre betrifft, eine weitgehend unblutige. Es handelt sich um eine Revolution, die Bleibendes schuf. Es waren die Novemberrevolution und ihre Vorläufer, die Massenstreiks in der deutschen Rüstungsindustrie, die das Kriegsende erzwangen und die den Frieden möglich machten. Die Monarchie und die Feudalherrschaft wurden im November 18 beseitigt. Danach wurde nie mehr, auch nicht in der Nazizeit und auch nicht nach Ende des Zweiten Weltkriegs, über die Wiedereinführung der Monarchie diskutiert. Der Kaiser und die feudalen Zeiten waren ab November 1918 endgültig diskreditiert. Ein Referendum über die Monarchie, wie es ein solches 1946 in Italien nach dem Untergang des Faschismus gegeben hatte, stand in Deutschland, respektive in Westdeutschland, nie zur Debatte. Erreicht wurden im November 1918, und zwar bereits für die Wahl zu den Arbeiter- und Soldatenräten am 10. November 1918, auch das allgemeine Frauenwahlrecht, das selbst im Kommunistischen Manifest nicht vorgesehen war, auch wenn es damals, zum Beispiel von Flora Tristan, längst gefordert wurde. Verbreitung fand in der Novemberrevolution ein Modell direkter Demokratie auf der Grundlage von Arbeiterräten, das im Grunde zutiefst demokratisch war und bei dem eine Gleichsetzung mit Bolschewismus oder gar Diktatur verfehlt erscheint. Es ist erschreckend, wenn sich im Rahmen des 100-jährigen Gedenkens an die Novemberrevolution Mark Jones, ein Historiker aus Irland, in der Frankfurter Rundschau just in einem solchen Tenor äußert.
Es gab eine tatsächliche linke Gefahr. Anhänger des Spartakusbundes waren mit Maschinengewehren unterwegs. Die unmittelbare Gefahr für die Republik kam 1918-19 nicht von rechts, sondern von links. Furchteinflößend war die Tatsache, dass etwa 2 Millionen russische Kriegsgefangene in Deutschland waren. Was wäre, wenn es Karl Liebknecht gelänge, diese 2 Millionen Russen zu mobilisieren?
Bereits im Jahr 1963 verfasste der SPD-Politiker und spätere niedersächsische Kultusminister Peter von Oertzen eine richtungsweisende Studie, in der er den demokratischen Charakter der Revolution und die demokratische Struktur der Räte ins Zentrum rückte. Er, von Oertzen, konstatierte damals:
Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass die herkömmliche Historie der Novemberrevolution die Räte meistens nicht nur schief, sondern praktisch gar nicht dargestellt hat. Dieser richtungsweisenden Arbeit liegt eine persönliche Motivation zugrunde. Der Vater des Verfassers, Friedrich Wilhelm von Oertzen, war Freikorpsoffizier. Winfried Wolf war 2001 daran beteiligt, einen Alternativentwurf für ein PDS-Programm zu erarbeiten. Peter von Oertzen, der sich in den letzten Jahren seines Lebens der PDS angenähert hatte und unter anderem im Kuratorium der Rosa-Luxemburg-Stiftung aktiv war, beteiligte sich an diesen Diskussionen. Er skizzierte in diesem Zusammenhang seine Modelle eines demokratischen Sozialismus mit Rätestrukturen und wandte sich zusammen mit Professor Dr. Frank Deppe am 27. Juni 2001 vergeblich an die PDS-Vorsitzende Gabi Zimmer mit der Aufforderung, eine breite, auch öffentlich geführte Debatte über ein sozialistisches Grundsatzprogramm zu führen.
In der Regel werden im Zusammenhang mit dem, was die Novemberrevolution an Bleibendem schuf, auch die später in der Weimarer Republik verankerten Betriebsräte erwähnt. Das ist allerdings einigermaßen ambivalent. Die in der Weimarer Republik zugestandene Form der Betriebsräte waren mit dem Paragraph 165 der Weimarer Verfassung gesetzlich dazu verpflichtet, zum Wohle der Beschäftigten und des Betriebs zusammenzuarbeiten. Das aber ist etwas deutlich anderes als die Arbeiterräte in der Novemberrevolution, bei denen es sich um Organe einer direkten Interessenvertretung der arbeitenden Klasse handelte, ohne Verpflichtung zu einer Zusammenarbeit mit den Betrieben, also mit den Unternehmern. Die entscheidende Frage lautet: Warum wird die Novemberrevolution seit einem Jahrhundert derart kleingeredet? Warum so gern vergessen, warum derartig denunziert? Die Antwort lautet: Das hat viel mit dem Doppelspiel der Sozialdemokratie, mit dem Verrat an der Revolution zu tun und damit, dass die maßgeblichen Verräter der Weimarer Republik ihren Stempel aufdrückten und dass diejenigen, die in der politischen Tradition dieser Verräter stehen, seit 1949 die Bundesrepublik Deutschland prägen. Damit haben sie auch die offizielle Geschichtsschreibung maßgeblich mitbestimmt. Allein der Umstand, dass ich am Vorabend des 100. Jahrestages der Novemberrevolution in Kassel im Philipp-Scheidemann-Saal in der Kasseler Universität sprach, ist grotesk. Scheidemann war maßgeblich am Verrat dieser demokratischen Revolution beteiligt. Die Tatsache, dass nur ein paar Steinwürfe vom Ort dieser Veranstaltung entfernt, in Wilhelmshöhe, eine geheime Telefonleitung endete, über die in Berlin der führende SPD-Mann, nämlich Friedrich Ebert, regelmäßig mit der obersten Heeresleitung, die im nicht-revolutionären Kassel und dort in den Räumen der ehemals kaiserlichen Residenz ihr Hauptquartier hatte, verbunden waren, spricht Bände. Die Tatsache, dass die SPD ihre Stiftung nach dem Mann benennt, der für die Ermordung tausender Arbeiterinnen und Arbeiter Mitverantwortung trägt, und dass diese Friedrich-Ebert-Stiftung in unserer Gesellschaft und für Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielt, ist ziemlich irritierend. Wenn dann noch im Juli 2018, also im Vorfeld des 100. Jahrestags der Revolution, diese SPD ihre historische Kommission auflöste, eine Gruppe von Historikern, die just zum 100. Jahrestag der Revolution eine Tagung durchführen wollte, dann rechtfertigt dies die Feststellung des letzten Vorsitzenden dieser Kommission, Horst Faulenbach, wonach die Entscheider im SPD-Vorstand von einer, Zitat, gewissen Gesichtslosigkeit geprägt seien. Faulenbach weiter: Die sind immer im Heute, die haben kein Gestern und deshalb leider auch kein Morgen. Und dann gibt es den 9. November 1938. Vielerorts liest man beide Termine, der 9. November 1918 mit der Revolution und der 9. November 1938 mit der sogenannten Reichspogromnacht, der Auftakt zur massenhaften Verfolgung der Jüdinnen und Juden. Diese beiden Termine gehörten zusammen. Gelegentlich werden am 100. Jahrestag beide Termine nachgerade gewaltsam zusammengepresst. So hieß es am 9. November 2018 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Seite 1 unter einem Foto einer brennenden Synagoge.
War dies nicht der Tag, an dem 1938 ein organisierter Mob Jagd auf Juden machte und Synagogen anzündete? Und waren nicht 1918 an jenem Tag viele geschockt, als sie vom Sturz des Kaisers und der Ausrufung der Republik hörten?
Warum folgt man mit diesem Verrühren von zwei höchst unterschiedlichen Ereignissen, dem Diktat und der Propaganda der Nazis? Klargestellt werden muss, was heute niemand sagt. Die Reichspogromnacht wurde auf den 9. November gezielt gelegt. Da war kein blinder geschichtlicher Prozess am Walten. Es war auch nicht irgendein organisierter Mob, der da Jagd auf Menschen machte. Den Mob stellten vor allem SA und SS. Die Organisatoren waren Himmler, Goebbels, Göring und Hitler. Und der Tag wurde ausgewählt von den Führern der SS, der SA und der NSDAP, den legitimen Nachfolgern der Freikorps, die die Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland im Zeitraum Dezember 1918 bis weit in die 20er Jahre hinein zu Tausenden ermordet hatten. Viele Naziführer waren selbst als Freikorpsmörder unterwegs und aktiv gewesen. Eines dieser Freikorps trug seit Januar 1920 das Hakenkreuz auf dem Helm. Indem die Nazis denselben Tag, den 9. November, für den Auftakt der Judenverfolgung wählten, wollten sie jede positive Erinnerung an die Novemberrevolution auslöschen und jede Identifikation der deutschen Bevölkerung im Allgemeinen und der deutschen arbeitenden Klasse im Besonderen mit der Revolution zerstören. Der Jude war's, der Schande über Deutschland brachte. Das war die Botschaft, die das NS-Regime mit der sogenannten Reichspogromnacht am 9. November 1938 verbreiten wollte. Ein Goebbels-Coup, der offensichtlich bis heute von Erfolg gekrönt ist. Die beiden Tage, 9. November 1918 und 9. November 1938, haben nur insoweit etwas miteinander zu tun, als es diesen beschriebenen demagogischen und aufgezwungenen Zusammenhang gibt. Sie müssen von uns strikt getrennt gesehen und gewürdigt werden. Es gibt drei wichtige geschichtliche Entwicklungen, die darzustellen sind, wenn man die Novemberrevolution verstehen will. Erstens die Sturzgeburt des deutschen Nationalstaats 1871. Zweitens der Erste Weltkrieg als ein von den deutschen Eliten bewusst herbeigeführter Krieg mit den Zielen wirtschaftlicher und politischer Expansion. Und drittens das Datum 3. Oktober 1918, also noch inmitten des Kriegs, als in Deutschland erstmals eine parlamentarische Demokratie eingeführt wurde. Bei allen drei Ereignissen gab es eine spezifische Entwicklung der Sozialdemokratie und insbesondere der SPD-Führung, die erheblich dazu beitrug, dass die SPD-Führung so agierte, wie sie dann in der Novemberrevolution und in den Jahren danach agierte.
Erste Voraussetzung: die Sturzgeburt deutscher Nationalstaat.
Die bürgerliche Revolution von 1848 war bekanntlich gescheitert. Dies war ein missglückter, eher zaghafter Versuch, ein einheitliches Deutschland herzustellen und den Feudalismus zu beseitigen. Damals schreckte das deutsche Bürgertum bereits vor dem jungen Proletariat zurück und ging ein Bündnis mit den Mächten des alten Regimes, den Junkern, den Fürsten und den Königen ein. Die Kleinstaaten blieben bestehen. Ab 1866 gab es mit dem Norddeutschen Bund, in dem Preußen die Vormachtstellung hatte, eine Freihandelsvereinbarung. Diese hatte übrigens erstaunlich viel Ähnlichkeit mit der heutigen Europäischen Union, in der die Bundesrepublik Deutschland die dominierende Position innehat. Doch eine deutsche Einheit konnte auf rein wirtschaftlichem Weg damals auch nicht hergestellt werden. Selbst der Norddeutsche Bund war das Ergebnis eines Krieges, dasjenigen zwischen Österreich und Preußen 1866. Gleichzeitig aber entwickelte sich der Kapitalismus und suchte objektiv nach einer breiteren Basis. Doch er war in das Korsett von Kleinstaaten eingezwängt. Am 19. Juli 1870 erklärte dann der französische Kaiser Napoleon III. Preußen den Krieg. Durchaus provoziert seitens Preußen. Stichwort Emser Depesche. Wobei natürlich die Elite in Frankreich ihrerseits erwartete, dass mit einem solchen Krieg die ökonomische Basis des französischen Kapitalismus erweitert werden könnte. Die französischen Armeen unterlagen den von Preußen angeführten Heeren des Norddeutschen Bundes und der süddeutschen Staaten. Diese süddeutschen Staaten hatten sich dem Norddeutschen Bund und damit Preußen angeschlossen und damit eine deutsche Einheit faktisch inmitten des Kriegsgeschehens und durch den Krieg hergestellt. Damit wurde das ursprünglich demokratische Ziel von Nationalstaatlichkeit und Einheit in dreifacher Weise ins Undemokratische verkehrt. Erstens kam es am 18. Januar 1871 auf dem Gebiet der Besiegten und im Spiegelsaal von Versailles zur Kaiserproklamation, was in Frankreich zu Recht als Demütigung und Provokation empfunden wurde. Zweitens einverleibte sich das Deutsche Reich die französischen Gebiete Elsass und Lothringen als Kriegsbeute, was bereits eine schwere Hypothek darstellte und mit zu den harten Bedingungen des Versailler Vertrags beitrug. Drittens gab es einen fatalen Deal zwischen den siegreichen Deutschen und der neuen französischen Regierung. Berlin ließ die französischen Kriegsgefangenen frei, damit diese den Aufstand in Paris, die Pariser Kommune, zusammenschießen und tausende Revolutionäre abschlachten konnten, wofür Preußen bzw. das neue Deutsche Reich als Gegenleistung die erste Reparationszahlung erhielt. Reichskanzler Fürst Bismarck erklärte diesen Zusammenhang vor dem Reichstag wie folgt.
Nach der militärischen Lage der Dinge dürfen wir hoffen, dass der Kampf vor und in Paris sich seinem Ende nähert. Sobald die Truppen der französischen Regierung siegreich sein werden, wozu wir die Mittel jetzt durch verstärkte Freilassung der Gefangenen bereitwillig gewährt haben, wird innerhalb von 30 Tagen eine erste Zahlung von 500 Millionen Franken stattzufinden haben.
Wir hatten ab diesem Zeitpunkt einen deutschen Nationalstaat, der durch einen Krieg zustande kam, der mit der Niederschlagung einer Arbeiterrevolution in Verbindung stand und der mit einer Erbfeindschaft belastet war. In der Verfassung des deutschen Nationalstaats waren nur wenige demokratische Rechte und Institutionen verankert. Es galt ein Dreiklassenwahlrecht, ein nach Einkommen strukturiertes Ständewahlrecht. Die Position des Reichstags war äußerst schwach. Das Parlament diente vor allem dem Dampfablassen. Die Herrschaft der Junker und Könige, letztere auf Landesebene, blieb bestehen. Die nun einsetzende, gewaltige und vier Jahrzehnte währende kapitalistische Expansion wurde in starkem Maß durch die aufgezwungene Reparationszahlungen, die Frankreich zu bezahlen hatte, finanziert. Diese sehr hohe Belastung mit Reparationszahlungen trug zusätzlich dazu bei, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Siegermächte ihrerseits im Versailler Vertrag Deutschland kaum finanzierbare Reparationen auferlegten. In diesem widersprüchlichen Rahmen wurde die Sozialdemokratische Partei groß. Wenige Jahre nach der Reichsgründung, 1875, gab es die Vereinigung der zwei konkurrierenden sozialdemokratischen Verbände SDAP und ADAV zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands SAP, die 1890 in Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD umbenannt wurde. Die Vereinigte Partei entwickelte sich trotz des langjährigen Verbots sozialistischer Betätigung, so durch die Sozialistengesetze, die von 1878 bis 1890 galten, zur stärksten Partei im Reich und auch zur größten Arbeiterpartei in Europa. 1914 zählte die SPD 1 Million Mitglieder. Zwischen 1890 und 1914 wuchs die Wählerschaft der SPD von 1,5 auf 4,5 Millionen Stimmen. Die SPD-Führung war in diesen Jahrzehnten mit ständigem wirtschaftlichem Wachstum bei gleichzeitigem explosionsartigem Wachstum der Partei erheblichen Einflüssen ausgesetzt, die in Richtung Integration in die bürgerliche Gesellschaft wirkten und die nur eine äußerst bewusste und moralisch integre Führung hätte parieren können. Wilhelm Liebknecht und August Bebel bildeten jahrzehntelang das Rückgrat einer solchen moralischen Führung. Beide hatten übrigens am 28. November 1870 im Reichstag, damals im Reichstag des Norddeutschen Bundes, die Kriegskredite abgelehnt. Eine Tradition, die Karl Liebknecht, der Sohn von Wilhelm Liebknecht, dann im Ersten Weltkrieg fortsetzen sollte. Wilhelm Liebknecht starb 1900, August Bebel am Vorabend des Ersten Weltkriegs 1913. Spätestens ab den 1890er Jahren gab es in der SPD heftige Auseinandersetzungen um die Fragen Beibehaltung der sozialistischen Zielsetzungen und Nein zu jedem imperialistischen Krieg.
Zweite Voraussetzung: der Erste Weltkrieg.
Es heißt, der Erste Weltkrieg brach am 4. August 1914 aus. Natürlich brach dieser nicht einfach so aus wie ein Naturereignis. Oder wie von Christopher Clark in seinem Buch »Die Schlafwandler« behauptet, indem die Politiker in London, Paris, Moskau und Rom in den Krieg schlafwandeln einfach hineinstolperten.
Klaus Gietinger und Winfried Wolf antworteten auf das Buch von Clark, das allein in Deutschland eine verkaufte Auflage von mehr als 200.000 Exemplaren hatte, mit dem Buch »Der Seelentröster«, wie Christopher Clark die Deutschen von der Schuld am Ersten Weltkrieg erlöste. Clark identifizierte in seinem Buch in infamer, oft rassistischer Weise die Serben als Kriegsauslöser.
Dieser Krieg wurde, wie Hunderte vor ihm, von Menschen gemacht und war von materiellen Interessen bestimmt. Die entscheidende Triebkraft, die zum Ersten Weltkrieg führte, resultierte aus dem Charakter des Deutschen Reichs als eines zu spät gekommenen Imperialismus. Damit ist gemeint, als Deutschland endlich ein einigermaßen geeinter, kapitalistischer Nationalstaat war, war die koloniale Beute unter den übrigen führenden kapitalistischen Ländern bereits verteilt. Der britische, der französische, zum Teil auch noch der spanische, portugiesische, holländische, japanische und der US-amerikanische Imperialismus hatten sich den überwältigenden Teil der dafür in Frage kommenden lukrativen Gebiete in Asien und Afrika unter den Nagel gerissen. Das, was das neue Deutsche Reich noch erbeuten konnte, war aus Sicht der großen Unternehmer, der Bankbosse, der Regierung und der Kolonialvereine eher zweite Wahl. Während vor allem Großbritannien und Frankreich aus ihren kolonialen Erwerbungen gigantische Gewinne bezogen und damit ihre jeweilige industrielle Entwicklung finanzierten und den Binnenmarkt befeuerten, dürften die eher bescheidenen Kolonialgebiete, die das Deutsche Reich sich aneignen konnte, in der Gesamtbilanz nie Nettogewinne in das Heimatland abgeführt haben. In Deutschland entwickelte sich die Parole, man wolle endlich auch einen Platz an der Sonne haben. Eine Losung, die Ende des 19. Jahrhunderts auch in der rechten SPD an Unterstützung gewann. So bei dem Politiker Gustav Noske, der ab 1906 Reichstagsabgeordneter war. Im Rahmen dieses zu spät gekommenen Imperialismus entwickelten die Eliten in Deutschland Pläne für eine Kapitalexpansion mit militärischen Mitteln. Der Schlieffenplan war eine Konkretion dieses Gedankens. Die Militärs im Deutschen Reich entwickelten den Plan für einen Angriffskrieg, mit dem zunächst im Westen, vor allem gegenüber Frankreich, in einem Blitzkrieg ein Erfolg erreicht werden sollte. Danach sollten so gut wie alle Kräfte gen Osten geworfen und dort, vor allem gegenüber Russland, ein Krieg entfesselt werden. Dieser Schlieffenplan war der Plan für einen Angriffskrieg an zwei Fronten. Es war ein Plan zur Unterwerfung Europas unter eine deutsche Kontrolle. Er wurde konkretisiert durch Dutzende Denkschriften, mit denen führende deutsche Unternehmer und Banker während des Kriegs deutlich machten, dass das Ziel eine gewaltige Erweiterung des deutschen Reichsgebiets war. Exemplarisch sei hier aus einem solchen Dokument über die zukünftige Gestaltung Europas zitiert, dass August Thyssen, der Eigentümer des zweitgrößten deutschen Stahlkonzerns, im September 1914, also wenige Wochen nach Kriegsbeginn, an die Reichsregierung richtete. Dort heißt es unter anderem:
Unsere Armee ist geradezu großartig. Ich sehe ein, wie groß und kühn man in Berlin alles plante. Die Zeit kommt näher, wo wir den Friedensvertrag vorbereiten müssen. Werden wir den Krieg so glorreich durchführen, wie wir ihn begonnen haben, dann werden wir Frankreich und Russland niederwerfen und beiden Staaten die Bedingungen diktieren können. Was zunächst, das westliche Gebiet anbelangt, so bin ich der Meinung, dass Belgien die französischen Departements du Nord und Pas-de-Calais mit den Häfen Dünkirchen und Boulogne, das Departement Meurthe und Moselle mit dem französischen Festungsgürtel und der Maas als Grenze bis zur Höhe von Givet und im Süden die Departements Vosges und Haute-Saône mit der Festung Belfort dem Reiche als Reichsland einverleibt werden müssen. Russland muss uns die Ostprovinzen, vielleicht Teile von Polen und das Donnegebiet mit Odessa, die Krim sowie Asowsche Gebiete und den Kaukasus abtreten, um auf dem Landwege Kleinasien und Persien zu erreichen. Wir werden nur dann eine Weltmachtstellung erreichen können, wenn wir jetzt nach dem Kaukasus und Kleinasien kommen, um England in Ägypten und Indien erreichen zu können.
Der Weltkrieg wurde von der deutschen bzw. von der österreichisch-habsburgischen Seite begonnen, was die Bombardierung von Belgrad durch die österreichische Armee ab dem 29. Juli 1914, der Einfall der deutschen Einheiten in das neutrale Großherzogtum Luxemburg am 2. August und der Einmarsch der deutschen Armeen in das neutrale Belgien am 4. August 1914 dokumentieren. Es war dann auch das Deutsche Reich, das diesen Krieg als erstes mit extrem brutalen und völkerrechtswidrigen Mitteln führte. Das gilt für den unbeschränkten U-Boot-Krieg. Deutsche U-Boote griffen hunderte zivile Schiffe an und versenkten sie. Das gilt für die Massaker, die deutsche Truppen in Belgien und die österreichische Truppen in Serbien an der Zivilbevölkerung verübten. Und das wird mit dem Einsatz von Giftgas an der Front dokumentiert, den die deutschen Militärs als erste begonnen hatten und der vor allem auf Seiten der Kriegsgegner Zehntausende Opfer forderte.
Nach den ersten Giftgaseinsätzen durch deutsche Truppen am 22. April 1915 an der Westfront bei Ypern setzten auch die britischen, französischen und russischen Truppen Giftgas ein. Am Ende zählte die deutsche Seite 2300 durch Giftgas Getötete und die österreichische, ungarische 3000 durch Giftgas Getötete. Bis zu 56.000 Soldaten der zaristischen Armee, 6.109 britische Soldaten, 8.000 französische und 14.000 US-amerikanische Soldaten wurden durch Giftgasangriffe der Mittelmächte getötet.
In diesem Krieg spielte in Deutschland im Übrigen Antisemitismus eine große Rolle. Juden wurden als Verantwortliche für die unzureichende Lebensmittelversorgung im Reich hingestellt. Die Rede war von einem System Rathenau. Juden hätten einen zu großen Einfluss im Wirtschaftsleben, worauf der Industrielle Walter Rathenau von der AEG im März 1915 die Leitung der Kriegsrohstoffabteilung im preußischen Kriegsministerium niederlegte. Am 11. November 1916 veranlasste der preußische Kriegsminister Wild von Hohenborn eine Judenzählung im deutschen Heer, um zu prüfen, inwieweit die jüdische Bevölkerung in ausreichendem Maß ihren, Zitat, vaterländischen Verpflichtungen nachkommen würde. Während des gesamten Kriegs spielte die SPD eine entscheidende Rolle. Ohne sie hätte der deutsche Angriffskrieg nicht in dieser Form geführt werden können. Ja, er wäre wohl dann verhindert worden, wenn die SPD an ihrer bis Juli 1914 praktizierten Antikriegshaltung festgehalten, gegen den Krieg mobilisiert und im Reichstag gegen die Kriegskredite gestimmt hätte. Die Führungen von SPD und Gewerkschaften hatten beim Nahen des Krieges zunächst die Befürchtung, es könne der Belagerungszustand ausgerufen und damit die Bewegungsfreiheit der SPD-Führung massiv eingeschränkt, eine allgemeine Zensur verhängt, SPD-Zeitungen verboten und Streiks grundsätzlich untersagt werden. Doch der obersten Heeresleitung und der Reichsführung mit Kaiser und Kanzler war klar, dass die Front im Inneren stehen musste, wollte man den geplanten Krieg nach außen führen. Es gab Absprachen mit der SPD-Führung über einen de facto Tausch. Zustimmung der SPD im Reichstag zu den Kriegskrediten gegen die weitgehend ungehinderte Weiterexistenz der SPD während des Krieges. Wobei der entsprechende SPD-Verrat an den eigenen Antikriegszielen nicht vom Himmel fiel. Er entsprach der skizzierten Langzeitanpassung der SPD-Führung an den kaiserlich-bürgerlichen Nationalstaat. Bereits im November 1913, 10 Monate vor dem Krieg, verkündete der sozialdemokratische Gewerkschaftsführer Gustav Bauer, die Kriegsfrage sei keine prinzipielle mehr, sondern ein, Zitat, taktisches Problem. Weiter im Zitat. Es gilt für das Proletariat abzuwägen, ob der Krieg Vorteile bringen könne oder nicht, und danach ist ihr Verhalten auszurichten. Und so stimmte die SPD im Reichstag bei einer internen Abstimmung mit 96-14 Stimmen zunächst für die Kriegskredite. Im Reichstag selbst dann galt am 4. August 1914 die Fraktionsdisziplin, die von allen eingehalten wurde. Das heißt, alle SPD-Abgeordneten, Karl Liebknecht eingeschlossen, stimmten für die Kriegskredite. Hugo Haase, ein Kriegsgegner, musste im Reichstag sogar die Rede zur Begründung für das SPD-Jahr zu den Kriegskrediten halten. Mündend in den berühmt-berüchtigten Satz:
Wir lassen das Vaterland in der Stunde der Gefahr nicht im Stich.
Worauf der Kaiser die berüchtigte Antwort gab:
Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.
Diese Schmierentragödie erfolgte zu einem Zeitpunkt, als viele Zehntausende Mitglieder von SPD und Gewerkschaften gegen den Krieg auf der Straße waren und demonstrierten. Insgesamt waren es im Juli 1914 rund 750.000. Die von der SPD-Reichstagsfraktion demonstrierte Einstimmigkeit zugunsten des von Deutschland ausgehenden Kriegs musste absolut entwaffnend wirken. Erst im Dezember 1914 gab es im Reichstag eine erste Stimme gegen den Krieg. Karl Liebknecht wagte als einziger diesen Schritt. Er war seit diesem Zeitpunkt die Symbolfigur im Widerstand gegen den Krieg. Dies trug wesentlich dazu bei, dass er am 15. Januar 1919 ermordet wurde. Zwar spaltete sich die SPD 1916 noch während des Kriegs. Genauer gesagt, die SPD schloss die Kriegsgegner aus. Diese versammelten sich ab diesem Zeitpunkt in der unabhängigen Sozialdemokratie, der USPD. Doch die Mehrheitssozialdemokratie, die auch nach dem Weltkrieg die Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter hinter sich wusste, unterstützte bis zum Kriegsende den Krieg und stimmte unter anderem für immer neue Kriegskredite. Sie engagierte sich auch in den Streiks gegen den Krieg, zu deren Verhinderung, zur Verkürzung dieser Streiks und zum Abwürgen dieser Streiks. Sie, beziehungsweise sozialdemokratische Gewerkschaftsführer, waren auch zu einer engen Zusammenarbeit mit den Militärs bereit und lieferten an diese Listen mit Streikführern, die daraufhin meist eingezogen und zum Einsatz an der Front abkommandiert wurden. Es ist offensichtlich, dass der Krieg eine wichtige Schule war, um die SPD-Führung auf das vorzubereiten, was sie dann in der Revolution tat.
Dritte Voraussetzung: Eine Regierung mit SPD-Ministern am 3. Oktober 1918.
In der offiziellen Geschichtsschreibung heißt es: Mit dem Kriegsende vom 9. November 1918 habe es eine erste parlamentarische Regierung mit SPD-Beteiligung gegeben. Das ist unrichtig. Vergleichbares erfolgte bereits gut einen Monat früher, am 3. Oktober 1918. An diesem Tag wurde in Deutschland die parlamentarische Demokratie eingeführt und eine neue Regierung gebildet, der der SPD-Führer Philipp Scheidemann und der Gewerkschaftsführer Gustav Bauer als Staatssekretäre, das war die damalige Bezeichnung für Minister, angehörten. Diese Interimsregierung mit der SPD auf dem Klappsitz dürfte dann, wie von der obersten Heeresleitung gefordert, ein Waffenstillstandsgesuch beim US-Präsidenten Wilson einreichen. Und es war auch die oberste Heeresleitung selbst, die die SPD in die Regierung hiefte. Deren führender Kopf, der erste Generalquartiersmeister Erich Ludendorff, der seit 1916 faktisch an der Spitze einer Militärdiktatur stand, erklärte Anfang Oktober 1918:
Ich habe seine Majestät gebeten, jetzt auch diejenigen Kreise an die Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu danken haben, dass wir so weit gekommen sind.
Kurt Tucholsky schrieb einmal: Es ist ein Unglück, dass die SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands heißt. Hieße sie seit dem 1. August 1914 Reformistische Partei oder Partei des kleineren Übels oder Hier können Familien Kaffee kochen oder sowas. Vielen Arbeitern hätte der neue Name die Augen geöffnet. Tucholsky wäre sicher mit der Ergänzung einverstanden gewesen, die SPD könne man auch bezeichnen als die Partei, der wir verdanken, dass wir so weit gekommen sind. Was war passiert an diesem 3. Oktober? Und warum wird dieses Datum nirgendwo erwähnt? Seit Anfang 1917 hat es immer massivere Streiks in den deutschen Großbetrieben, insbesondere in der Rüstungsindustrie, gegeben. Im Januar 1918 hatten mehr als 700.000 Arbeiterinnen und Arbeiter gestreikt. Wie später noch darzustellen sein wird, wurden diese Streiks in Berlin maßgeblich von einer kleinen Gruppe konspirativ arbeitender, revolutionärer Obleute vorbereitet und geleitet. Im Sommer desselben Jahres kam es zur Massendesertion unserer Absetzbewegungen von der Truppe. Das deutsche Heer verlor binnen weniger Wochen bis zu 1 Million Mann. Gleichzeitig waren mehr als 200.000 frische Soldaten aus den USA in Frankreich gelandet und in den Krieg eingetreten. Kurz gesagt, der Krieg war für den Kaiser, den Reichskanzler und für die oberste Heeresleitung schlicht verloren. In dieser Situation bereiteten die Verantwortlichen ihren Abgang vor. Sie machten sich aus dem Staub, sie setzten sich später nach Holland, so der Kaiser, und nach Schweden, so Ludendorff, ab. Sie übertrugen zuvor die Verantwortung auf die SPD und die zivilen, gemäßigten Bürgerlichen. Diese sollten jetzt die Suppe auslöffeln, die Militärs, die Wirtschaftsführer, die Junker und der Kaiser der deutschen Bevölkerung eingebrockt hatten. Wobei zum Suppe auslöffeln immer zwei gehören. Einer, der das Süppchen braut, und einer, der die Brühe in sich aufnimmt. Die SPD-Führung war zu letzterem bereit. Der SPD-Parteiführer Friedrich Ebert formulierte dies perfekt wie folgt.
Wir müssen jetzt im Gegenteil uns in die Bresche werfen. Wir müssen dabei sehen, ob wir genug Einfluss bekommen, um unsere Forderungen durchzusetzen und wenn es möglich ist, sie mit der Rettung des Landes zu verbinden, dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dies zu tun.
Damit wurde aus Sicht der rechten Kreise die Basis für die Dolchstoßlegende gelegt. Die Armee war scheinbar im Felde unbesiegt, wie es derselbe Ebert später sogar bestätigen würde. Der Waffenstillstand musste von einer Regierung mit SPD-Beteiligung erbeten und von Zivilisten im Wald von Corbeigne unterzeichnet werden. Was demjenigen, der dies an führender Stelle tat, Staatssekretär Matthias Erzberger, im Jahr 1921 den Tod durch faschistische Fememörder einbrachte. Die Militärs beauftragten zwar Erzberger, in jedem Fall den Waffenstillstand zu unterzeichnen, gleichgültig welche Bedingungen die Sieger stellen würden, doch sie weigerten sich, den logischen letzten Schritt zu tun und selbst zu unterzeichnen. Die Siegermächte wiederum akzeptierten in Compiègne diese seltsam zusammengesetzte Delegation. Die SPD und die gemäßigten bürgerlichen Kräfte wurden auf diese Weise auch für den Friedensvertrag von Versailles verantwortlich gemacht. Und schließlich ließ sich am Ende behaupten, es habe keine Verantwortlichen für den Krieg gegeben. Alle seien schlafwandelnd in denselben hineingestolpert. Irgendwie brach der Krieg halt aus und irgendwie wurden den tapferen deutschen Soldaten am Ende ein Dolchstoß in deren Rücken verpasst, durch die verräterische Linke und durch bürgerliche, liberale Flaumacher.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.